Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wir sprechen hier über Sex mit künstlichen Intelligenzen. Und es hat kaum ein Film so eindrücklich beschrieben wie dieser hier. Hör.
Would you kiss me?
I would. I'd kiss the corner of your mouth. So softly.
This is amazing. What you're doing to me. I can feel my skin.
Ja, die Hauptfigur Theodore verliebt sich in eine KI und sein Begehren geht so weit, dass er imaginären Sex mit ihr hat und dann ist es kaum mehr auseinanderzuhalten. Echte digitale Sinnlichkeit, echte digitale Gefühle, was dann im Film natürlich auch zum Problem wird. So geht Sex mit KI im Film. Ich habe hier aber gleich eine Sexualforscherin zu Gast, die dazu geforscht hat, wie es in unserer echten, realen Gegenwart denn so aussieht mit KI und vor allem mit Sexrobotern. Welche Rolle spielen Sexroboter für unsere Sexualität heute? Und wie werden Sie unser Sexleben verändern? Dazu gleich mehr hier im Kompressor. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sprechen über die Zukunft von Sex, nämlich über Sex mit Robotern. Das ist sicher nicht die einzige Art von Sex, die es in Zukunft geben wird, aber sicher ist auch, es wird immer mehr Sex mit Robotern geben. Und da gibt es natürlich die wildesten Szenarien, von sehr utopisch bis sehr dystopisch ist da alles dabei, wenn es um Beziehungen und Sex mit KI geht. Natürlich kennen wir Filme wie Her oder Ex Machina, die davon erzählen. Aber um mal nicht nur zu spekulieren und jetzt so fantasievoll in die Glaskugel zu schauen, sondern im Hier und Jetzt zu untersuchen, wie es denn um Sexroboter steht und ihre Wahrnehmung und das Interesse daran, ist dazu jetzt ein neues Buch erschienen. Die Sexualwissenschaftlerin Paulina Matthias hat tausende NutzerInnen von einem Erotikportal befragt zu ihren Erfahrungen und zu ihrem Interesse, was Sexroboter angeht. Und die Ergebnisse, die hat sie jetzt in einem Buch veröffentlicht. Und was da für Erkenntnisse drin stecken, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Frau Matthias.
Hallo.
Bevor wir da genauer in die Befragung einsteigen, vielleicht erzählen Sie uns mal, was es denn da gerade überhaupt so gibt an Sexrobotern auf dem Markt. Da hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Was gibt es da für High-End-Geräte? Was können die? Was versprechen die? Wie sind die anders im Vergleich zu einer Sexpuppe?
Ja, also ob es Sexroboter überhaupt schon gibt, wird diskutiert, wird debattiert. Es gibt WissenschaftlerInnen, die meinen, dass das, was es auf dem Markt gibt, noch nicht als Sexroboter zählen kann, weil die Robotik, die da drin steckt, noch sehr geringfügig ausgeprägt ist. Aber das, was es auf dem Markt derzeit gibt, sind im Prinzip Sexpuppen, also High-End-Silikon-Sexpuppen, die einen robotischen Kopf haben. Das heißt, die Puppe selbst kann sich nicht robotisch selbstständig bewegen. Die müsste man noch in Position bringen, wenn man ihre Position verändern möchte. Nur der Kopf ist robotisch. Das bedeutet, der Kopf kann sich bewegen, neigen. Der Mund, die Lippen können sich bewegen, die Augenbrauen.
Sprechen die auch?
Die sprechen auch, genau. Bei dem aktuellsten Modell und auch bei dem avanciertesten Modell Harmony von Abby's Creations, das ist eine kalifornische Firma, die so die avanciertesten Produkte derzeit herstellt, ist es so, dass es noch eine App zusätzlich gibt, bei der man ein Avatar für den Sexroboter kreiert. Und dahinter verbirgt sich eine Software, mit der man dann eben auch Gespräche führen kann. Also ähnlich vielleicht kann man sich das vorstellen in der Kommunikation wie in einem Spielfilm Hör.
Und haben die dann so einen weiblichen Körper oder sind das eher mal erstmal geschlechtsneutrale Roboterkörper?
Ja, das sind ausschließlich Gynoide, also weibliche Androide, weibliche Roboter. Männliche Roboter gibt es derzeit noch nicht. Wenn man so ein bisschen schaut, ein bisschen googelt, dann wird man vielleicht schon den einen oder anderen männlichen Sexroboter finden. Das sind aber alles Prototypen, die es noch nicht auf dem Markt gibt. Mhm. Also Abby's Creations zum Beispiel hatte einen Prototypen, der es aber nicht auf den Markt geschafft hat, weil die Firma sich dazu entschieden hat, weiter an ihren weiblichen Sexrobotern da die Entwicklung weiter fortzuführen und da noch ein paar mehr Modelle auf den Markt zu bringen, anstatt etwas eher an der Diversität zu arbeiten.
Sie wollten jetzt rausfinden, inwiefern Sexroboter heute genutzt werden, wahrgenommen werden, was für ein Interesse es daran gibt. Und Sie haben über 4000 Personen befragt, alles NutzerInnen von einem Erotik- und Chatportal, poppen.de. Da gibt es vor allem männliche Nutzer, die Ihnen da jetzt auch geantwortet haben. Mhm. Was war denn da Ihr Grundgedanke? Was wollten Sie genau rausfinden und wieso haben Sie das gerade in so einem Portal gemacht?
Mhm. Also es wird viel in den Medien, in der Wissenschaft diskutiert über Sexroboter, über unsere Zukunft mit Sexrobotern. Wie wird das aussehen? Was für Gefahren sind damit verbunden? Was für Vorteile sind vielleicht damit verbunden? Also ne, welche, wie Sie auch schon gesagt haben, utopischen und dystopischen Szenarien gibt es da? Aber es gibt einfach wenig empirische Forschung. Und mich hat eigentlich eher interessiert, wie sieht es denn aus mit den Sexrobotern, die es aktuell derzeit gibt und nicht in 20 oder in 50 Jahren. Da können wir uns sehr viel ausmalen, aber was ist denn mit dem, was es heutzutage aktuell gibt oder vielleicht in den nächsten paar Jahren auf den Markt kommt? Und wie kann uns das vielleicht helfen, weitere Ideen dafür zu finden, wie unsere Zukunft mit Sexrobotern aussehen kann? Und deswegen hat mich interessiert, wie bekannt sind Sexroboter überhaupt? Wie groß ist denn überhaupt das Interesse in der Bevölkerung? Dazu gibt es auch sehr, sehr wenig Forschung. Eher zu der Akzeptanz, wie akzeptiert sind sie, aber wenig dazu, wie viel Interesse gibt es denn? Wer würde denn einen Sexroboter nutzen und warum?
Ja.
Und das hat mich interessiert.
Und da haben Sie jetzt immerhin 4.200 ungefähr NutzerInnen befragt. Das ist ja schon eine ganze Menge. Was sind denn so die Erkenntnisse? Also wenn es jetzt um Interesse geht, ich glaube, Nutzung gibt es ja eigentlich noch relativ wenig, wenn ich richtig gelesen habe. Aber was sind so die Haupterkenntnisse für Sie?
Genau, also was ich schon gesehen habe, ist das, was sich auch in anderen Studien mehr oder weniger widerspiegelt. Dass zum Beispiel männliche, cis-männliche Personen, Befragte, eher ein Interesse an Sexrobotern angaben als cis-weibliche Personen. Trans- und Interpersonen wurden ebenfalls befragt und gaben ein ähnlich hohes Interesse an wie die cis-männlichen NutzerInnen. Aber unter den, das waren ungefähr 50%, könnte man sagen, unter den cis-weiblichen Befragten war es ungefähr ein Viertel derer, die angaben, mindestens teilweise, vielleicht sogar auch sehr interessiert an der Nutzung von Sexrobotern zu sein. Das ist ja ein nicht geringer Anteil, also zwar wie erwartet weniger als bei den anderen befragten Gruppen, aber finde ich, dass es doch schon eine Aussage darüber macht, dass die NutzerInnengruppe doch diverser sein könnte, als sie derzeit ist und als Sexroboter derzeit auch entwickelt und vermarktet werden.
Und was haben Sie rausgefunden, wenn es ums Interesse geht? Also haben Sie was rausgefunden, was genau daran interessiert? Also was macht die Faszination aus heute für Sexroboter?
Was ich gesehen habe, ist, dass vor allem Neugier, Explorationsbedürfnis, dass sowas die Hauptmotive dafür waren, warum die Befragten Sexroboter nutzen würden. Ne? Also eher so eine, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht sexpositive, neugierige Haltung und dass sowas wie emotional, soziale Motive, Bindungsbedürfnisse sehr, sehr wenig eine Rolle gespielt haben. Ne? Anders als es jetzt zum Beispiel Abyss Creation auch seine Sexroboter vermarktet. Da geht es ja um den Real Companion, also um den Begleiter, die Begleiterin im Alltag, nicht nur im Sexuellen. Und dieses Bedürfnis hat sich ganz, ganz wenig wieder gespiegelt.
Wobei, ich habe ja auch reingeguckt und ich war ein bisschen überrascht. Sie haben ja auch die Frage gestellt, inwiefern Sexroboter als Sextoys wahrgenommen werden und inwiefern sie auch als Sexualpartner wahrgenommen werden. Und da gab es ja dann doch einige, also mehr als ich gedacht hätte, ich weiß es nicht mehr, 5, 6, 7% oder so, die sagten, nee, das ist eindeutig eine Erfahrung, eine sexpartnerschaftliche Erfahrung. Das finde ich schon überraschend, oder?
Ja, ich war eigentlich eher überrascht davon, dass so viele Personen eigentlich sehr, sehr klar gesagt haben, nee, das ist für mich auf jeden Fall ein Toy, das ist für mich auf jeden Fall Masturbation, das ist für mich kein Sexpartner. Was ich aber in der tiefergehenden Forschung gesehen habe, ist, dass viele derer, die gesagt haben, doch, das ist für mich vielleicht schon eher was Menschliches oder mit Partnersex vergleichbar, dass das viel häufiger auch die Personen waren, die selber auch Sexpuppen nutzen. Ja, das ist aber tatsächlich eher eine Nischengruppe, das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe, die Sexroboter da so als Partner, Partnerin wahrnimmt, den Wunsch hat, da eine Beziehung vielleicht mit einzugehen. Na, der Großteil der Befragten hat dann tatsächlich eher angegeben, nee, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, mich in einen Sexroboter zu verlieben. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit einem Sexroboter eine Partnerschaft einzugehen. Und für mich ist das auch eher Masturbation und ein Toy und weniger eine partnerschaftliche, zwischenmenschliche Erfahrung.
Und das klingt eigentlich ziemlich anders, als das gerne für die Zukunft so imaginiert wird, also von KI-Forschern oder eben so Filmen wie Her oder Ex Machina. In diesen Szenarien werden wir uns doch bald schon recht sicher in KIs verlieben und sie dann nicht nur als Sextoys verstehen, sondern als Beziehungspartner. Wir sprechen über Sex mit Robotern. Gerade ist ein Buch dazu erschienen, das eben nicht nur spekulativ in die Zukunft schaut, wie die Sextech-Branche unser Leben verändern könnte, sondern einfach mal eine große Befragung gemacht hat. Zum heutigen Umgang mit Sexrobotern, zum Interesse an Sexrobotern. Über die Ergebnisse von dieser Befragung haben wir gerade schon gesprochen, hier mit der Autorin des Buchs, der Sexualforscherin Paulina Matthias. Frau Matthias, wir haben ja schon festgestellt, es wird gerne in die Zukunft hineinspekuliert, wenn es um Sex mit KI und Robotern geht. Viele KI-Forscher sprechen da ja gerne von dem Jahr 2050. Bis dahin soll unser Umgang mit KI völlig selbstverständlich sein und natürlich werden wir uns dann auch in KIs verlieben und Beziehungen mit KI führen. Deutet denn in Ihrer Forschung jetzt schon irgendwas darauf hin, dass unsere Beziehungen sich tatsächlich verändern durch die Sextech-Branche und durch Sexroboter?
Also aus meiner Forschung heraus lässt sich das noch nicht so ablesen. Was ich eher aus den Ergebnissen meiner Forschung ablesen kann, ist, dass Sexroboter das Potenzial haben, eher als ja, eine neuartige, zusätzliche sexuelle Erfahrung wahrgenommen zu werden. Als etwas, was vielleicht zwischen dem Menschlichen und dem Maschinenmäßigen, dem Toymäßigen liegt und dadurch so eine gewisse Faszination ausübt, ne? Dass es auch eine Bereicherung von Sex sein kann, weil es gerade was anderes ist als zwischenmenschlicher Sex.
Was würden Sie denn sich wünschen? Also wenn es jetzt um die Entwicklung geht, sicher werden die sich noch ganz viel weiterentwickeln, die Sexroboter. Wenn Sie Ihre Erkenntnisse jetzt mitnehmen und Sie das irgendwie steuern könnten, was Sie natürlich nicht können, aber wenn Sie das könnten, was würden Sie sich denn wünschen? Wie müsste sich die KI-Sexroboter-Industrie entwickeln in den nächsten Jahrzehnten?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich würde mir wünschen, dass Sexroboter auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen viel diverser ausfallen würden. Also zum einen natürlich in ihrem Aussehen, in ihrer Anatomie, dass sie dann nicht nur eine ganz konkrete Zielgruppe bedienen, sondern einfach die Mehrheit der Gesellschaft auch ansprechen können, indem sie eben möglichst divers auch gestaltbar sind. Im Moment sind es ja tatsächlich eben nur diese Gynoide, diese weiblichen, hyperfemininen, pornografischen Modelle. Und die sprechen eben nicht jedem an. Ja, die sprechen eben, das ist auch ein Klischee, was da irgendwie reproduziert wird. Und da würde ich mir wünschen, dass es, dass Sexroboter zum einen diverser bezüglich ihrer äußeren Gestaltung entwickelt werden würden, aber auch bezüglich ihrer Funktion. Weil was in meiner Forschung auch sehr klar deutlich geworden ist, ist, dass sehr viele Personen sich vorstellen könnten, Sexroboter auch in der Partnerschaft zu nutzen. Und zwar nicht allein in der Partnerschaft, sondern mit dem Partner oder der Partnerin zusammen. Also da gibt es auch noch einen sehr, sehr großen Spielraum dafür, wie Funktionen eines Sexroboters ausgestaltet werden können, wie die Software, die KI ausgestaltet werden kann. Im Prinzip ist es ja im Moment nur auf eine Nutzergruppe ausgerichtet. Also da einfach eher so einen spielerischen Aspekt reinzubringen und weniger diese Nachahmung von einer menschlichen Gestalt. Weil natürlich gibt es auch Fragen dazu, was ist denn, wenn ein Sexroboter dem Menschen immer ähnlicher wird und zum Verwechseln ähnlich wird. Und indem man dieses Spielerische eher reinbringt, vielleicht auch nochmal Äußerlichkeiten oder Funktionen, bei denen ganz, ganz klar ist, das ist ein Sexroboter, das ist kein Mensch. Wäre es, glaube ich, auch, würden sich viele, viele Sorgen, die aktuell vielleicht auch bestehen, minimieren können.
Ja, das heißt, ja, also diese Sorgen haben sie aber eigentlich auch. Also wenn es jetzt diese dystopischen, diese, ne, also wenn wir uns denken, genau, die Roboter sind menschenähnlich und die Beziehung wird immer, oder die Persönlichkeit ist auch menschenähnlich. Haben Sie sich dazu auch Gedanken gemacht, was das bedeutet in Zukunft auf Bezug auf Sex?
Also es gibt wenig Forschung dazu. Das heißt, alles, was wir uns dazu denken, ist erstmal ein Szenario, ein Zukunftsszenario. Und Ich denke, dass es schon in Zukunft immer einfacher für die Menschen sein wird, einen Roboter als ein menschliches Gegenüber zu sehen. Das ist ja auch das, woran in der künstlichen Intelligenz gearbeitet wird, natürlich. Und das ist natürlich verbunden mit Fragen, wie wir als Gesellschaft damit umgehen und welche Auswirkungen das haben kann. Hm. Ob das jetzt irgendwie ein Nischenproblem sein wird, ein Problem von Vereinzelten, von wenigen oder etwas, was jetzt die Masse betreffen wird, dazu kann ich keine Aussagen machen.
Klar.
Das kann ich nicht sagen.
Genau, das werden wir dann alle erleben auf jeden Fall, was sich da entwickeln wird in den nächsten Jahrzehnten. Und was die Gegenwart angeht, können wir eben dieses Buch lesen von der Sexualwissenschaftlerin Paulina Matthias. Das heißt Sexroboter, Gegenwart und Zukunft einer polarisierenden Technologie. Das ist im Psychosozialverlag erschienen, kostet 25 Euro. Herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Viktoria Eglau.
Kurz vor dem Start der Bayreuther Festspiele überschatten schwerwiegende Vorwürfe das Ereignis. Die Zeitung Nordbayerischer Kurier berichtet über körperliche Übergriffe auf Frauen, Beleidigungen und sexistische Sprüche. Festivalsprecher Hubertus Herrmann sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Berichterstattung habe die Leitung so wörtlich bewegt und tatsächlich überrascht, da betriebsintern keine Informationen zu eventuellen Übergriffen bekannt seien. Die Festspiele würden den Vorwürfen umgehend nachgehen. Die Zeitung berichtet, auch Festspielchefin Katharina Wagner sei von einem Übergriff betroffen gewesen. Die Bayreuther Festspiele beginnen am 25. Juli. In Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, wird heute die Manifesta eröffnet. Diese Biennale für zeitgenössische Kunst findet alle zwei Jahre an einem anderen Ort statt. Deutschlandfunk Kulturredakteurin Claudia Wheeler ist in Pristina und sagt, es gehe bei der Manifesta darum, Aufmerksamkeit zu generieren für einen Ort, den man nicht unbedingt mit Kultur in Verbindung bringe. Künstlerinnen und Künstler im Kosovo fühlten sich oft abgeschnitten von der europäischen Kulturszene. Dass bei dieser 14. Ausgabe der Manifesta die Mehrzahl der Künstler aus der Region stamme, das allein sei schon ein politisches Statement.
Und damit zeigt die Manifesta ganz klar, es geht hier nicht um große Namen, es geht nicht um den Kunstmarkt, sondern es geht darum, hier die Kunstszene auf dem Balkan zu stärken. Und dann sind vor allen Dingen die Werke der Künstler, die hier ausstellen, sehr politisch. Die setzen sich ganz stark mit Themen wie Grenzen auseinander, Identität. Wie definiert man sich als Europäer in einem Land, wo keine Reisefreiheit herrscht? Und wie lebt man mit dem Kriegstrauma, das in vielen Familie natürlich noch existiert. Und man hat kurzfristig auch noch KünstlerInnen aus der Ukraine eingeladen, da nochmal wirklich extra Geld bereitgestellt, um daran zu erinnern, dass es mitten in Europa wieder Krieg gibt.
Die Staatsministerin für Kultur und Medien Roth will bei der Rückgabe kolonialer Raubkunst stärker mit Frankreich zusammenarbeiten. In Paris vereinbarte sie mit ihrer französischen Kollegin Abdul Malak den Aufbau einer gemeinsamen Struktur zur Provenienzforschung. Roth teilte mit, bei der Begegnung sei es auch um die Rückgabe der von den Nazis geraubten Bücher des französischen Journalisten und Politikers Georges Mandel gegangen. Deutschland und Frankreich wollten der gemeinsamen Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen und dem Kampf gegen Antisemitismus einen besonderen Stellenwert einräumen. Der US-Bestseller-Autor Stephen King ist auf einen Fake-Videoanruf des russischen Komiker-Duos Vovan und Lexus hereingefallen. Er habe geglaubt, mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zu sprechen, gab King zu. Es ist mir peinlich, schrieb er auf Twitter. In dem Gespräch wird der Thriller-Autor unter anderem nach dem ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Stepan Bandera gefragt. Kings Antwort: Im Großen und Ganzen ist Bandera ein großartiger Mann, denke ich. Danach räumte er ein, er habe geglaubt, Bandera sei einer von Selenskis Generälen oder Beratern.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wie stehen Sie eigentlich zur Massentierhaltung und essen Sie überhaupt Fleisch?
2 von 3 Menschen in Deutschland würden Massentierhaltung am liebsten verbieten. Und trotzdem essen 90% von uns weiter Fleisch. Warum leben wir in einem System, das eigentlich keiner will?
Das ist ein Ausschnitt aus einem neuen Podcast, der seit heute in der ARD Audiothek zu finden ist. Ein Podcast über diese große Frage, warum wir Fleisch essen, ob das richtig ist, dass wir Fleisch essen und vor allem, wie Fleischkonsum in Zukunft aussehen könnte, wenn es dann überhaupt noch Fleischkonsum gibt. Wen dürfen wir essen? So heißt dieser Podcast, gemacht von Bremen 2. Und ich spreche jetzt mit dem Host des Podcasts, mit Jakob Schmidt. Hallo.
Hallo.
Das sind ja ziemlich große Fragen, denen Sie da in Ihrem Podcast nachgehen, wobei Sie den Fleischkonsum jetzt nicht nur so nüchtern analysieren, sondern da steht ja eine ethische Grundfrage ganz oben. Wen dürfen wir essen? Warum dieser ethische Ansatz?
Ja, ich würde sagen, ganz simpel gesagt, der Anstoß des Ganzen kommt von jemandem, der einfach sehr ethische Fragen stellt. Und das war mein kleiner Sohn vor knapp anderthalb Jahren auf unserem Balkon, als wir gerade gemütlich grillen wollten. Und ich mich auf das Schweinenackensteak gefreut habe auf unserem Grill, da hat er plötzlich sehr, sehr moralisch und kritisch nachgefragt und wollte wissen, was soll das eigentlich alles? Wir müssen das doch gar nicht mehr machen. Warum machst du das denn trotzdem, Papa? Und dann habe ich angefangen mit so diesen ganzen Antworten, die man sich eben so gibt. Das machen wir eben schon immer so. Das ist natürlich. Die Tiere sind einfach zum Essen da. Und habe sie mir aber in dem Moment eigentlich selber auch schon nicht mehr geglaubt. Mhm. Und dachte, vielleicht mache ich einfach das, was ich beruflich mache, nämlich in Themen tief einsteigen und finde möglicherweise eine sehr gute Antwort für meinen Sohn am Ende, warum das genauso richtig ist, wie wir das eben gewohnt sind.
Und da geht es natürlich an ganz große Fragen dann, also ganz grundlegende, so Grundfragen von Gefühl, also die Gefühlsgeschichte spielt eine Rolle, Leiterfahrung, es geht natürlich um die Beziehung von Mensch und Tier und es geht immer wieder dann auch um Ideologien. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
Wir glauben immer, dass nur Vegetarier und Veganer einer Ideologie anhängen. Aber der einzige Grund, warum wir Schweine essen, aber Hunde nicht, ist, dass auch wir einer Ideologie folgen.
Ideologie spielt ja immer wieder eine Rolle in Ihrem Podcast. Wieso ist das so groß geworden?
Ja, das ist eben das Spannende. Das war, was wir gerade gehört haben, war die Psychologin Melanie Joy, die eben so einen ganz interessanten Gedanken vorschlägt. Die sagt ja eben, wir unterstellen das immer den Leuten, die was ändern an ihrem Essverhalten, den Veganerinnen und Veganern, dass die sich ideologisch verhalten. Und wir können das Ganze aber auch umdrehen und sagen, das ist möglicherweise das, was die Mehrheitsgesellschaft macht, was wir machen, auch ein ideologisches Verhalten, weil wir nämlich uns anhand von Glaubenssätzen sozusagen verhalten. Das ist das, was ich quasi auch meinem Sohn irgendwie instinktiv so antworte. Es ist natürlich notwendig und normal, was wir machen. Und wir haben uns eben, das ist eben ein Ausschnitt aus der zweiten Folge gewesen, einfach mal damit beschäftigt, wenn wir diese Glaubenssätze mal abgehen, was trifft denn davon überhaupt zu? Wie natürlich ist denn das Fleischessen? Wie notwendig ist das Fleischessen? Und das ist eben sehr spannend, dann, weil man da mit sehr unterschiedlichen Perspektiven da in Kontakt kommt, aus denen man auf dieses Thema gucken kann. Wir haben in der Folge mit einem Kulturhistoriker gesprochen, der mit uns quasi so eine Zeitreise unternommen hat durch die Menschheitsgeschichte, um diese Frage zu beantworten. Wie natürlich ist das Fleischessen? Und dann kann man sich in derselben Folge mit einem Ernährungswissenschaftler beschäftigen, der uns erklärt, was ist an dem Fleischessen notwendig? Was ist am Essen von tierischen Produkten heute im globalen Norden, wo wir quasi Zugriff auf alle Ressourcen haben, die wir dafür brauchten? Was ist davon noch notwendig?
Ja, und die Antwort scheint da ja relativ nahe zu liegen. Das finde ich schon spannend, weil also in meiner Wahrnehmung ist der Grundtenor Ihres Podcasts schon, dass Fleischkonsum und natürlich vor allem Massentierhaltung, dass es man kritisch sehen muss, mindestens. Aber Sie haben natürlich auch Gegenpositionen. Sie haben einen Mann, der sagt, dass dieser Aufruf zu Fleischverzicht, dass der ganz oft von oben kommt, von den Privilegierten und dass da viele Menschen außen vor gelassen werden. Wie wichtig war es denn für Sie, da jetzt ausgewogen zu berichten und darzustellen und wie sehr haben Sie das auch aus Überzeugung gemacht, diesen Podcast?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass so eine Recherche, dass so eine Recherche dazu führt, dass man da Überzeugung entwickelt. Also das ist ja bei solchen Themen immer sehr schwierig, weil man auf der einen Seite sich interessiert für verschiedene Perspektiven, aber es gibt ja dann eben ganz schnell auch dieses, was man zum Beispiel bei der Klimakrise auch hat, dieses Phänomen von False Balance, wenn man sagt, die einen sagen so und die anderen sagen so. Und das wird einem bei so einem Thema eben wahnsinnig schnell klar, dass das so nicht ist. Es ist eben nicht so, dass es zwei Seiten, zwei Positionen dazu gibt, die einen sagen so oder die anderen sagen so. Wenn man sich diese ganzen Aspekte anguckt, das ist ja bei diesem Thema eben auch so spannend, dass es aus so unterschiedlichen Perspektiven sich angucken lässt. Ne? Also wir haben uns in einer Folge mit der Klimakrise beschäftigt und haben geguckt, was hat denn unsere Art, uns zu ernähren, unser Konsum von tierischen Produkten, was hat denn der mit der Klimakrise zu tun? Und da kann man Studien sich angucken im Laufe der Recherche, die sagen, wenn wir uns so weiter ernähren, wie wir uns jetzt ernähren, dann werden wir dieses 1,5-Grad-Ziel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht einhalten. Und da kann man dann am Ende nicht mehr sagen, ja, man kann das so sehen oder so sehen, sondern kann sagen, es gibt Studien, die sagen, wenn wir uns so weiter ernähren, dann können wir das 1,5-Grad-Ziel vergessen. Punkt.
Sie versuchen ja auch in die Zukunft zu schauen in dem Podcast. Sie waren zum Beispiel in so einem Labor, in dem Kunstfleisch hergestellt wird und wo unter anderem auch das hier gemacht wird. Wir hören noch mal rein.
We can take the cells from an animal.
Wir können Zellen von einem Tier nehmen,
make them immortal,
sie unsterblich machen und erlauben ihnen im Prinzip ewig zu wachsen. Und wenn sie das tun, können sie alles produzieren, was sie essen wollen.
Das klingt eigentlich auch schon ziemlich unheimlich, oder? So unsterbliche Fleischzellen. Ist das denn tatsächlich die Zukunft des Fleischkonsums? Oder was haben Sie da rausgefunden mit Blick auf die Zukunft? Was für Antworten haben Sie da?
Ja, also auch wieder total spannend, ne? Dass man instinktiv denkt, das klingt irgendwie monströs oder unheimlich, Fleisch aus dem Labor. Tatsächlich gibt es da, heute ist es ganz schwer zu sagen, wie gut das funktionieren wird. Also dieses Fleischlabor, was wir da in Israel besucht haben, die haben uns was selber zum Essen gegeben. Also wir konnten das da tatsächlich probieren und das war dann auch einfach echtes Fleisch, was wir da gegessen haben. Und es hatte auch was Spektakuläres. Aber entscheidend ist natürlich die Frage, lässt sich das skalieren? Also das, was die da jetzt im kleinen Maßstab machen, da gibt es durchaus Leute, die sagen, das wird weiterhin viel zu teuer bleiben, als dass das ein Ersatzprodukt ist. Aber dasselbe hat man auch vor ein paar Jahren noch über die Solartechnik gesagt und hat gesagt, die wird immer so teuer bleiben, dass wir uns das nicht werden leisten können, die zu skalieren. Und dann hat es doch geklappt. Also da muss man einfach gucken, ob es da noch Innovationen gibt, die das vorantreiben. Aber das Spannende war zum Beispiel auch da wieder in diesem Labor, wie wichtig diese psychologische Frage denen war. Da ging es gar nicht nur darum, schaffen wir das, dieses Produkt herzustellen, sondern da ging es darum, schaffen wir es psychologisch, Verbraucherinnen und Verbraucher davon zu überzeugen, dass das nicht monströser ist, quasi in so einem Labor dieses Fleisch unter reinen Bedingungen, ohne ein Gehirn, ohne ein Lebewesen, ohne einen Körper herzustellen, als das, was weiß ich, in einem Putenstall machen, wo überzüchtete Puten stehen und da unter monströsen Bedingungen ihr Gewicht verdreihundertfachen in den wenigen Wochen, die sie leben oder so. Aber das ist eben so wahnsinnig spannend, dass ich an mir selber so gemerkt habe, wie konditioniert ich von der anderen Seite aus bin, dass ich das möglicherweise unheimlicher finde, als das, was wir jeden Tag im Alltag mit in der industriellen Tierhaltung machen.
Natürlich total spannend, das zu reflektieren. Ja. Jakob Schmidt vom neuen Podcast Wen dürfen wir essen? Der kommt von Bremen 2 und der ist zum Beispiel zu hören in der ARD Audiothek. Und außerdem läuft dann eben ab 1. August auch eine TV-Doku dazu bei Arte mit genau dem gleichen Titel. Ganz herzlichen Dank für diese Einblick und fürs Erzählen hier in Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Wir sprechen über eine neue Serie, die gerade bei Sky läuft. Das ist eine Serie übers Kinderkriegen und zwar eine Horror-Comedy-Serie. Heißt The Baby, geht um die Hauptfigur Natascha, die eigentlich entschieden hat, dass sie in ihrem Leben keine Kinder haben will. Und dann kriegt sie durch Zufall oder auch durch Unfall doch ein Baby zugespielt. Und dieses Baby scheint dann übersinnliche Kräfte zu haben und entledigt sich einfach der Leute, die es nicht mehr haben will. Jenny Zilke hat diese Serie The Baby für uns geguckt. Jenny, das klingt nicht nach einer sehr gängigen so Mutter-Kind-Erzählung. Was ist das denn genau für eine Geschichte?
Ja, das ist definitiv weit entfernt von einer Erzählung über die Freuden der Mutterschaft. Es geht um Natascha, die ist Köchin, Ende 30, Afro-Britin, hat eine Freundinnen-Clique, mit der sie sich regelmäßig zum Pokern und Saufen trifft. Und die eine hat schon ein Kind und die andere gesteht Natascha zu Anfang, dass sie jetzt auch schwanger ist. Und Natascha fällt dann die Klappe runter, weil sie einfach nicht verstehen kann, was daran so toll ist. Und wir hören mal vielleicht kurz einen Ausschnitt rein, in dem das Baby der Freundin gerade mit seiner vollen Windel quasi die Pokerrunde gesprengt hat.
Entschuldigt, das war jetzt eklig, oder? Ich habe völlig verlernt, wie sich normale Leute benehmen. Aber es ist, wie es ist.
Ist es besser?
Was?
Besser als vorher, als du noch kein Kind hattest.
Tash? Ist schon okay. Ist eine gute Frage. Weiß nicht.
Ja, also da ist jetzt noch nicht so viel Comedy zu hören, aber man hört eben Nataschas Grundzweifel. Und kurz darauf, das kann ich auch noch spoilerfrei sagen, kurz darauf macht Natascha einen Wochenendtrip in so eine kleine Hütte unterhalb eines Abhangs. Und während sie da nachts steht und raucht, fällt erst neben ihr eine junge Frau runter, also schlägt auf und ist tot. Und als sie dann nach oben schaut, kommt noch ein Baby quasi aus dem Nichts und plumpst ihr in die Arme. Und das ist dann der Beginn einer extrem merkwürdigen, toxischen Beziehung zwischen ihr und diesem männlichen, weißen Säugling, der sehr niedlich ist übrigens. Denn sie schafft es nicht, ihn wieder loszuwerden. Die Polizisten, die kommen, um das zu untersuchen, die werden von einem Felsen erschlagen, dann will sie das Baby in der Raststätte lassen, dann fällt aber so ein Regal auf den Angestellten, der aufpassen soll. Das ist richtig so Slapstick-Gewalt, wie bei South Park, nur in echt so ein bisschen, mit der Botschaft, das Baby will Natascha auch, wenn sie es nicht will. Und dieses namenlose Baby nutzt dazu scheinbar magische, böse Kräfte. Im weiteren Verlauf lernen wir dann noch Natascha's Familie kennen und so eine alte, seltsame Frau, die Natascha vor diesem Baby warnt. Das klingt jetzt alles ein bisschen monströs und das ist es auch, aber auf einer psychologischen Ebene, und die ist wahnsinnig komplex in dieser Serie, geht es natürlich vor allem um die Fragen, ob man ein Kind will und haben kann, ob es einen verändert, was es einem gibt oder auch nimmt. Also der gesamte Komplex Regretting Motherhood mit allem, was dazugehört, aber in gnadenlos und makaber und gespickt mit sehr vielen Halluzinationen.
Klingt auf jeden Fall auch unterhaltsam, finde ich, wie du das erzählst, wobei diese, also wie du sagst, ich meine, dieses Thema Kinder kriegen oder eben auch keine Kinder kriegen, das ist ja schon auch ein sensibles Thema. Hm. Geht es hier auf so als Comedy und dann auch noch als Horror-Comedy?
Ja, also es wird als Horror-Comedy angekündigt, aber ich finde, das stimmt nicht ganz. Das ist eigentlich weder das eine noch das andere. Da steckt so viel Psychologie dahinter, viele auch unbewusste Ängste, die illustriert werden, so viele falsche, ungesunde Verhaltensmuster in familiären Strukturen, viele Traumata. Es gibt dann in späteren Folgen, die übrigens auch eine FSK 16 haben, zu Recht, wie ich finde. Da gibt es dann sehr viele Beziehungsgespräche zwischen Natascha und ihren Verwandten und dann geht es in Rückblenden um eine Geschichte von so einer lesbischen Community in den 60ern und Repressionen. Also ich würde das statt Comedy eher so eine absurde feministische Diskurs Serie nennen und ich muss sagen, ich habe so einen Mix auch noch nie gesehen. Das ist wirklich ziemlich einmalig.
Wer steckt denn hinter dieser Serie? Sind das bekannte Leute? Wer hat das gemacht?
So bekannt nicht. Die Kreativen oder die Showrunner dieser komplett von Frauen produzierten und geschriebenen Miniserie, die heißen Lucy Gamer und Shian Robbins Grace. Und für die eine, also Lucy Gamer, ist das die erste Produktion und die andere hat aber schon bei Sex Education mitgeschrieben. Das ist ja auch wirklich eine sehr außergewöhnliche britische Serie, die sich auf ganz tolle Art, finde ich, mit Sexualität auseinandersetzt. Und die Hauptdarstellerin von The Baby, neben diesen echt süßen Zwillingsbabybrüdern, die The Baby spielen, ist auch toll, wie das immer so geschnitten ist, also ob das Baby wirklich immer böse guckt und so, ne? Also jedenfalls die Protagonistin wird von Michelle de Swart gespielt, das ist eine queere Schauspielerin und Comedian, die macht das alles sehr gut, gibt die ganze Zeit so eine knallharte, rauchende Zwangsmutter und das finde ich auch so interessant, dass diese Serie ja passend rauskommt zu den neuen Abtreibungsgesetzen in den USA. Man kann sie ganz klar lesen als Paukenschlagkommentar zu ungewollter Mutterschaft. Ich finde, auch, man kann auch sagen, dass gerade britische Serien von Frauen in den letzten Jahren, also auch Fleabag zum Beispiel oder I May Destroy You, wirklich ganz formidabel diese aktuellen Themen rund um Feminismus und Weiblichkeit in den 2020ern analysieren oder auch parodieren.
Also da steckt ja ganz schön viel drin, wie du das jetzt beschreibst. Es ist irgendwie unterhaltsam, es ist skurril, es ist feministisch, diskursiv. Funktioniert das Ganze all in all? Ist es eine sehenswerte Serie?
Es gibt tatsächlich auch Schwächen, finde ich, die aber eher mit der Erzählstruktur zusammenhängen. Also da ist zuweilen ein bisschen zu viel reingepfropft worden. Diese Horrorelemente brauche ich zum Beispiel gar nicht unbedingt. Und natürlich gibt es garantiert Menschen, die überhaupt keinen Spaß verstehen, wenn niedliche Babys im Bild sind oder die irgendwie getriggert werden. Das ist ja eigentlich auch ein Tabu, so düsteren Humor und existenzielle Ängste mit Babyaugen zu konterkarieren. Mhm. Und dazu kommt, dass mir, jetzt muss ich auch sagen, als Mutter zuweilen auch die Thematisierung von dem fehlt, was man denn tatsächlich davon hat. Ne? Man lernt ja neue, wie ich finde, enorm wichtige Gefühle kennen, durch Elternschaft. Und dieser Druck, den Mütter empfinden und der in der Serie thematisiert wird, der ist eben auch zum Teil hausgemacht. Ich weiß, das ist sehr debattierbar, denn das sind ja Ideologien. Aber trotzdem bin ich im Ganzen doch sehr, sehr begeistert von The Baby. Das ist echt nochmal ein neues Level an Narrativ und Motiv und Härte und Mut. Das finde ich schon außerordentlich. Ich würde das jedem empfehlen, zumindest als Denkanstoß oder vielleicht als so eine Art Discussion oder Diskursstarter.
Das sagt Jenny Zilker über diese neue Serie. The Baby heißt die und die läuft bei Sky. Herzlichen Dank für diese Kritik hier.